Hier ist wieder das Sozialforum Dortmund. Vielleicht wundern Sie sich, uns außer der Reihe zu hören. Heute haben wir für Sie zwei besondere Beiträge zusammengestellt. Zunächst ein Hörspiel von Hannelore Schmidtke, das sie selbst zusammen mit Irmela Niebuhr vorträgt. Ein Gespräch über das sich wiederholende schlechte Spiel der Politiker mit ihren Wählern, in dem wir zum Beispiel erfahren, dass das Hartz-Konzept schon 1919 von einem General von Lüttwitz entworfen wurde. Danach hören Sie zwei Beiträge von Anne Eberle und Helmut Eigen sowie von Wibke Clausen zum Thema Arbeitsgelegenheiten, auch 1-Euro-Jobs genannt. Durch die Sendung führt sie Peter Albert.
Hallo Oma, wie geht's dir? Alles okay? Du, ich habe eine Bitte. Ich muss für die Schule eine Arbeit schreiben, so über Politik, Wirtschaft, Gewerkschaft und so. Kannst du mir da helfen?
Willst du da wirklich über diese trickreiche Märchenerzähler schreiben? Da hast du dir aber was vorgenommen.
Ach, ich dachte, das wäre eine gute Idee. Es wäre mir aber im Traum nicht eingefallen, sie so zu nennen.
Womit willst du denn da anfangen?
Vielleicht damit, dass zu wenig Kinder geboren werden. Die Politiker werfen uns doch vor, dass wir nicht an die Zukunft denken.
Haben sie denn eine? So wie die Wirtschaft und Politik handelt? Lehrstellenmangel, Jugendarbeitslosigkeit. Was tun sie dagegen? Nur leere Sprüche klopfen. So wie schon 1905 der amerikanische Präsident Roosevelt. Frauen, die keine Kinder bekämen, verdienten nur Verachtung für ihre Selbstsucht und Bequemlichkeit. Zu dieser Zeit hatten die meisten Familien 6, 8 oder 10 Kinder. Ich lese zurzeit ein Buch über 100 Jahre schlechte Politik. Sie wiederholen immer wieder dieselben Argumente, egal zu welchem Thema.
Aber es werden doch wirklich nicht mehr so viele Kinder geboren. Da haben Sie doch vielleicht recht.
Meiner Meinung nach nein. Wir hatten Anfang des vorigen Jahrhunderts gut 56 Millionen Einwohner in Deutschland. Dazu gehörten die Länder Schlesien, Pommern, Ostpreußen. Es gab 2 Weltkriege mit 11 Millionen Toten bei uns. Das sind die gefallenen Soldaten und ermordeten Juden. Viele Menschen kamen um durch den Bombenkrieg. Eine hohe Zahl verhungerte. Die ermordeten Andersdenkenden nicht zu vergessen. Sie wurden alle nicht mitgezählt. Zieh diese hohe Zahl ab, so haben wir uns fast verdoppelt. Die Einwohnerzahl ist heute auf gut 82 Millionen angewachsen. Was fehlt, ist nicht der Nachwuchs, sondern Arbeit.
Da hast du wohl recht. Aber sie versprechen besonders der Jugend mit neuen Gesetzen, alle wieder in Arbeit zu bringen. Vielleicht passt der Spruch, wir fördern und fordern, damit die Eigenverantwortung wieder im Vordergrund steht und die Leute motiviert werden, sich eine Arbeit zu suchen.
Mit 1-Euro-Jobs, da kommt doch Freude auf. Glaubst du wirklich, das ist die Lösung? Das sind doch die Tricks, um uns zu sagen, ihr seid selber schuld. Schlimm ist die hohe Arbeitslosenzahl von 6 Millionen, die durch verschiedene Maßnahmen nach unten gerechnet wird. Doch diese Zahl entspricht auch nicht mehr der Wahrheit. Außerdem sind die in den 50er Jahren geboren, heute zum größten Teil arbeitslos, ohne Aussicht auf neue Beschäftigung.
Na ja, aber jetzt geht's doch wieder aufwärts. Mit 2% Wachstum wird gerechnet und der Rogowski vom BDI, der spricht sogar von 3%. Und wenn der Aufschwung da ist, dann gibt's doch auch wieder Arbeit.
Das sind für mich die verlogensten Märchen, die ich sehr schlimm finde. Da wir wieder Wahlen haben, werden viele Wunder aus dem Hut gezaubert. Gleichzeitig wird angedeutet, ab Januar 05 könnte alles wieder vorbei sein. Was Herr Rogowski von sich gibt, solltest du nicht so ernst nehmen.
Etwas muss doch passieren. Wie soll es sonst weitergehen? Die Steuereinnahmen sind wirklich ziemlich gering und die Sozialkassen so gut wie leer.
Die Steuereinnahmen werden gering bleiben, weil viele Unternehmen keine bezahlen. Dass die Sozialkassen leer sind, verdanken wir dem ehemaligen Kanzler Kohl, der Wirtschaft und Arbeitsminister Blüm. Seinerzeit, als die ehemalige DDR sich befreit hatte, wurde alles aus diesen Kassen bezahlt. Sie waren die Verlierer, die Wirtschaft die Gewinner, kauften alles, was noch an Wert da war, symbolisch für 1 D-Mark auf. Die Firmen wurden geschlossen, die Menschen wurden arbeitslos, die 55-Jährigen in die Rente geschickt. So wurde besonders die Rentenkasse leergefegt. Normal arbeiten 2 bis 3 Generationen für die Renten. Wo arbeiten sie denn? Heute kürzten sie schon die Renten vom Brutto auf Netto und dreimal mit einer halbjährigen Verschiebung. Jetzt sind natürlich die Rentner schuld. Warum werden sie so alt?
Aber Oma, die versuchen doch wenigstens dagegen zu steuern mit der Agenda 2010. Und glaub mir, damit geht's doch wieder aufwärts.
Davon scheinst du überzeugt zu sein. Denk einmal darüber nach. Wenn du keine Arbeit hast, fehlt natürlich das Geld. Somit wird auch der Binnenmarkt keine Gewinne bringen. Der Export alleine wird uns nicht retten. Das Hartz-Arbeitslosengesetz ist für viele Menschen eine Katastrophe. Was geschaffen wird, ist nur Armut.
Aber unser Bundeskanzler Schröder ist davon überzeugt, die Reformen müssen sein, um unseren Wohlstand zu sichern und für die Gerechtigkeit der zukünftigen Generationen zu sorgen.
Welchem Wohlstand? Unserem bestimmt nicht. Es geht nur um eines, sehr hohen Profit für die Unternehmer. Das hatten wir alle schon. Wieder gibt es nur Gewinner und Verlierer in krasser Form mit Hilfe der Politik.
Na, da hast du jetzt bestimmt Beispiele für mich aus früherer Zeit.
Ja, besonders die goldenen 20er Jahre sind mir aufgefallen. Für wen waren sie golden? Bestimmt nicht für das Volk. Es gab eine riesige Zahl ohne Arbeit. Die Menschen hungerten, viele verhungerten. Wohnungsmieten konnten nicht bezahlt werden, Suppenküchen wurden eingerichtet. Alles, was an Wert da war, wurde verpfändet oder verkauft. Ihre Häuschen und Grundstücke wurden billig verschleudert. Das große Fressen für Leute mit Geld hatte begonnen. Die Inflation stieg und stieg. Da kam der Großindustrielle Stinnes ins Spiel. Dieser Mann hat die Stabilisierung des Geldes lange bekämpft und verhindert.
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Was hatte er als Unternehmer denn davon? Eine Währungsreform wäre doch für alle gut gewesen.
Das war nicht in seinem Sinn. Mit wertlosem Papiergeld hat er sein riesiges Imperium noch vergrößert und 2 Stunden unbezahlte Mehrarbeit von seinen Arbeitern verlangt. Man nannte ihn nach seinem Tod den rücksichtslosesten Spekulanten der Inflation. So etwas gelingt nur mit Billigung der Politik.
Bist du denn auch der Meinung, dass die Politik heute noch von der Wirtschaft genauso beeinflusst wird?
Ach, ganz bestimmt. Da hat sich nichts geändert. Das lief auch seinerzeit immer so weiter. Die Forderungen an die Arbeiter wurden derart unverschämt, dass sie mit Streiks versuchten, sich zu wehren. Das klappte natürlich nicht. Sie wurden ausgesperrt. Findest du nicht, dass dasselbe jetzt geschieht? Immer mehr Stunden Arbeit ohne Lohnausgleich? Eigentlich auch mit viel Druck und Erpressung.
Es gab doch bestimmt zu der Zeit auch schon die Gewerkschaft, oder?
Doch, die gab es. Ihre Macht war in den 20er Jahren noch sehr eingeschränkt. Trotz der hohen Arbeitslosigkeit wurde die 59-Stunden-Woche eingeführt.
Boah, 59 Stunden?
Später wurde von der Politik das Arbeitszeitnotgesetz mit mindestens 10 Stunden pro Tag einschließlich Samstag verabschiedet. Und wenn gebraucht, sollte auch darüber hinaus gearbeitet werden. Bekannt ist, dass die Gewerkschaft 1930 ihre Mitglieder schon in Stich ließ. Mit ihrer Einwilligung wurden die Löhne erst um 3, dann 6, schließlich um 8% gekürzt.
Jetzt verstehe ich so langsam, was du mir die ganze Zeit wohl schon sagen willst. Nicht nur die vielen Vergleiche mit der heutigen Zeit, auch dass diese Leute wohl ganz schön egoistisch waren. Und eigentlich auch heute. Da sind die Millionengehälter von den Managern, da habe ich auch was von gehört. Und die Diätenerhöhungen und sogar mit Nebenverdiensten, die Politiker immer kriegen. Und die Gewerkschaftsbosse, die halten still, weil sie so hohe Gehälter haben. Dabei müssen die Mitglieder die bezahlen. Hast schon recht, da wiederholt sich wohl ziemlich viel. Aber andererseits, vielleicht siehst du auch zu schwarz. Wir haben doch eine ganz andere Zeit. Es wird sich bestimmt noch alles irgendwie zum Guten ändern.
Ach, Heike, die Realität sieht wirklich anders aus. Obwohl viele weniger Geld für ihren Unterhalt haben, wird alles teurer. Benzin, Strom, Wasser, Heizung, Miete und vieles mehr.
Ja, stimmt.
Das Hartz-IV-Gesetz verlangt, dass du von deinen Werten bei Arbeitslosengeld II leben musst, ehe du etwas bekommst. Spekulanten stehen wieder bereit, um Familienhäuschen, die mit Mühe und Verzicht 20 bis 30 Jahre abbezahlt wurden, billig zu erwerben. Der Name Rafke, der in den 20er Jahren für eine gewisse Sorte Menschen aufkam, ist wieder angebracht. Ich persönlich würde sie heute moderner nennen. Geilgierige Rafkes, klingt das nicht gut?
Aber die Gewerkschaften sind doch heute auch mächtig. Mit ihren Mitgliedern kämpfen sie mit Streiks für mehr Lohn und geregelte Arbeitszeit. Sie sind doch für ihre Leute auch wieder da.
Da habe ich aber meine so Zweifel. Dass Sommer von DGB eingreift. Er ist einfach zu verbrüdert mit der SPD und Schröder. Die Show, die diese zwei vor der Fernsehkamera betreiben, fällt mir unangenehm auf. Dann ist da auch die Abmachung bei Siemens. Der 8-Jahres-Vertrag bei Mercedes, das sind doch keine Lösungen. Das Verlangen der Unternehmer wird sich steigen. Verträge können gekündigt werden. Wichtig für sie war, dass wieder Ruhe einkehrte und die Millionengewinne auf Kosten der Arbeiter sie für sich verbuchen konnten. Auch das Zwickel-Schwieg beim Millionendeal von Esser hat einen schlechten Stallgeruch hinterlassen. Die Gewerkschaft sollte sich schnellstens auf ihre ursprünglichen Aufgaben besinnen.
Na ja, mit den Montagsdemos sind die Gewerkschafter doch wieder auf den Straßen, um sich zu wehren.
Nein, nein, so stimmt das nicht. Es ist hauptsächlich von der Bevölkerung und der Gewerkschaftsbasis ausgegangen, aber nicht von den Gewerkschaftsbossen. Darum kommt auch Unruhe bei den Politikern auf.
Na ja, der Müntefering findet die Demos nicht so schlimm. Wir würden schon erkennen, dass diese Gesetze und Reformen richtig sind. Er sagt, durch Reibung wird Hitze erzeugt, aber auch Hoffnung.
Da hat er wohl in der 3. Klasse gefehlt. Von Hoffnung ist da keine Rede, wohl dass daraus ein Brand entstehen kann.
Auch der Wirtschaftsminister Clement sagt uns doch, es wird keiner total abstürzen. Alle Gesetze sind gerecht und sozial verabschiedet worden.
Ach ja, der Clement. Wir müssten diesem Mann eigentlich einen leuchtenden Heiligenschein überreichen, damit er in seiner selbstgerechten Herrlichkeit erstrahlen kann und wir ihn noch viel besser erkennen können.
Clement sagt uns auch, die Steuergelder, die von den arbeitenden Menschen erbracht werden, können wir nur an ganz stark Bedürftige ausgeben.
Da muss der Mann aber wirklich sehr bedürftig sein, denn er und seine Genossen leben sehr gut von Steuergeldern. Außerdem eine sehr gehässige Art, Arbeiter gegen Arbeitslose aufzuwiegen. Das ist nicht das erste Mal. Ränkespiele sind von allen Politikern eine Spezialität, egal in welcher Richtung.
Die Medien, ob Fernsehen oder Zeitungen, meinen auch, Reformen müssen sein. Und dieser Sozialstaat wäre in der alten Form nicht zu halten.
In einem armen Deutschland des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Sozialgesetze verabschiedet und haben sich im Laufe des 20. Jahrhunderts immer mehr verbessert. In einem reichen Deutschland können wir sie nicht mehr halten? Schon eigentümlich, was uns da eingeredet wird. Was glaubst du denn, wie viele Politiker in all diesen Medien- und Aufsichtsratssitzungen bestimmen, was Sache ist? Das ist Beeinflussung pur.
Na, du bist ja sehr misstrauisch, was Politik, Wirtschaft und Gewerkschaft betrifft. Wir leben doch jetzt im 21. Jahrhundert. Da hat sich vieles verändert, auch die Menschen. Sie sind doch viel aufgeschlossener heute.
Ja, mit Worten. Da kann man gut umgehen. Ich werde dir ein paar Beispiele in kurzer Satzform nennen, aus der du erkennst, wie Politik früher und heute gehandhabt wird und wurde. Diese folgenden Sätze werden heute noch mit fast denselben Worten gesprochen. Da ist erstens Forderung nach verschärfter Ausbeutung. Die Arbeiter werden mehr Arbeitsstunden arbeiten ohne Lohnzuschlag. Das war der Stinnes-Plan von Oktober 1922. Oder Lohnnebenkosten senken, Eigenverantwortung fördern. Das kam von der deutschen Industrie 1925. Und das Hartz-Konzept ist meiner Meinung nach von einem General von Lüttwitz geschrieben an die Regierung 1919. Hier ein paar Stichworte. Vernünftiger Abbau der Arbeitslosenunterstützung. Wer nicht arbeitet, braucht auch nicht zu essen. Nur Zwang wird das Volk zur Arbeit bringen. Hartz, denke ich, hat also fürs Abschreiben viel Beratergeld bezogen.
Nach so vielen negativen Beispielen und Antworten bin ich ganz schön verunsichert. Es wird mir schwerfallen, eine Arbeit über das Thema zu schreiben. Muss über das alles jetzt erstmal nachdenken.
Aber natürlich solltest du darüber schreiben. Fass die Sache doch von unten an. Du musst doch nicht nur die Politiker beschreiben, sondern wie und für wen Politik eigentlich sein sollte. Sprich mit vielen Menschen und bilde dir selbst eine objektive Meinung. Denn für Politik sollte sich jeder interessieren, nicht erst, wenn es zu spät ist.
Hier nun ein Beitrag von Anne Eberle und Helmut Eigen zu den sogenannten Arbeitsgelegenheiten.
In der Dortmunder Ausgabe der WAZ vom 15.09.2004 konnte der aufmerksame Leser und auch die aufmerksamen Kunden der Arbeitsagentur in Dortmund Folgendes lesen. Der Gesetzgeber verlangt, dass man für 52% der unter 25-jährigen Arbeitslosengeld II-Empfänger und für 23% der älteren Langzeitarbeitslosen irgendeine Form von sinnvoller Beschäftigung finden muss. In Dortmund bedeutet dies, dass Stadt und Agentur für Arbeit 12.000 Angebote entwickeln müssen. Es sei sicher, dass man diese Zahl deutlich übertreffen werde. 73,7 Millionen Euro stehen dafür 2005 bereit. Die Teilnehmer dieser sogenannten 1-Euro-Jobs sollen nach Gesetz maximal 1,50 Euro pro Stunde kriegen. Der Träger oder die stadteigene Firma bekommt bis zu 500 Euro im Monat. In der Summe sind das bei 12.000 Teilnehmern im Jahr genau 72 Millionen Euro, die man für diese Arbeitsgelegenheit zur Verfügung hat. Das ist genau die Summe, die von der Agentur für Dortmund vorgesehen ist. Also Leute, viel Spaß beim Fegen oder beim Regenwürmer zählen.
Die Agentur für Arbeit hat nun herausgegeben, dass ab 1. Oktober die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten laufen soll. Das ist ein Vorgriff auf das Arbeitslosengeld II, jedoch auf freiwilliger Basis. Aber wer nicht mitmacht, kommt in eine Trainingsmaßnahme, die selbstverständlich nicht abgelehnt werden kann. Die Arbeitsgelegenheiten sollen gemeinnützig sein, also Jobs, die unmittelbar dem Interesse der Allgemeinheit dienen sollen. Zudem sollen sie zusätzlich sein und die Beschäftigungsfähigkeit der einzelnen Arbeitslosen erhalten. Die Arbeitsgelegenheiten sollen angeblich keine bestehenden Arbeitsplätze gefährden. Bei den 1-Euro-Jobs handelt es sich nicht um eine normale Lohnarbeit, sondern es ist eine Aufwandsentschädigung. Sie wird nicht auf die Arbeitslosenhilfe oder später auf das Arbeitslosengeld II angerechnet. Ein Arbeitsvertrag und sonstige Bedingungen, die ein normaler Beschäftigter hat, liegen nicht vor. Profitieren werden vor allem die Kommune, Wohlfahrtsverbände, Kirchen und Selbsthilfegruppen.
Wie dies funktioniert mit den Arbeitsgelegenheiten und welche Wirkung sie haben werden, erklärt uns jetzt Wiebke Clausen.
Diese 1-Euro-Jobs sind eigentlich das einzige arbeitsmarktpolitische Instrument, das im gesamten Sozialgesetzbuch II übrig geblieben ist. Dahinter verbergen sich die gemeinnützige Arbeit, die bei Sozialhilfebeziehenden schon länger bekannt ist. Die Umsetzung der einzelnen Instrumente des Hartz-Gesetzes soll die Menschen dazu bringen, sich an die Bedingungen eines modernen Arbeitsmarktes anzupassen, das heißt Arbeit zu Niedriglöhnen anzunehmen. Und die Einführung dieser 1-Euro-Jobs toppt diesen Ansatz eigentlich nochmal. Die Hartz-Gesetze wirken in Richtung der sogenannten Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Nach der Verschärfung der Zumutbarkeitskriterien gilt künftig so gut wie jede Arbeit als zumutbar und muss unter Androhung von Sanktionen, das heißt Leistungsstreichungen, angenommen werden. Doch offenbar traut man der Kapazität der Wirtschaft, neue Arbeitsplätze auch zu Niedriglöhnen, Minijobs, Zeitarbeit und so weiter zu schaffen, nicht. Unter dem Druck, die Arbeitslosenzahlen zu senken, wurde deshalb ein Billigstbeschäftigungsprogramm für Langzeitarbeitslose eingeführt. Die Schaffung, die Förderung von diesen sogenannten Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, die 1-Euro-Jobs. Ein weiteres Merkmal der 1-Euro-Jobs ist, dass sämtliche sozialen und arbeitsrechtlichen Schutzbedingungen nicht gelten. Die Folgen der 1-Euro-Jobs sind, dass trotz anderslautender Absichtserklärungen die Gefahr besteht, dass reguläre Arbeitsverhältnisse dadurch bedroht werden. Schon jetzt verhalten sich die Wohlfahrtsverbände abwartend und verlängern Arbeitsverträge nicht. Die Innung der Gebäudereiniger, Gewerkschaften und Berufsverbände von Pflegepersonal beispielsweise befürchten massive Stelleneinbußen durch den Einsatz von 1-Euro-Joblern in den Kommunen, in Krankenhäusern, bei Wohlfahrtsverbänden und so weiter und mangelnde Aufträge der öffentlichen Hand. Weiterer Kritikpunkt ist, dass die Qualifizierung und Vermittlung von 1-Euro-Joblern in den Arbeitsmarkt nicht geregelt, aber auch überhaupt nicht gewollt ist. Die Einsatzstellen, beispielsweise Wohlfahrtsverbände, könnten durch den Einsatz von 1-Euro-Joblern in großem Maße zum einen Kosten sparen, indem diese Kräfte in einfachen Dienstleistungsbereich eingesetzt werden und dadurch reguläre Arbeitskräfte gespart werden und deren Lohnkosten. Und unter Umständen könnten sogar zusätzliche Einnahmen durch die 500-Euro Betreuungspauschale, die die Agentur für Arbeit den Einsatzstellen zuspricht, realisiert werden. Eine weitere Kritik ist, dass trotz entgegengesetzter Behauptungen das 1-Euro-Job-Beschäftigungsprogramm genutzt wird, um die Arbeitslosenstatistik zu frisieren. Denn die 1-Euro-Jobler werden nicht mehr als arbeitslos gezählt, sobald sie mehr als 15 Stunden pro Woche arbeiten.
In den Dortmunder Printmedien konnte man letzte Woche lesen, dass die Agentur für Arbeit zukünftige Hartz-IV-Empfänger bzw. heutige Arbeitslosenhilfeempfänger androht, die nicht demnächst ihren Arbeitslosengeld-II-Antrag abgeben, dass sie mit Sanktionen wie Sperrzeiten zu rechnen haben. Das Dortmunder Sozialforum hat sich Rat eingeholt und erfahren, dass es keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Fazit für das Dortmunder Sozialforum: Leute, die demnächst eingeladen werden, ihren Fall das nicht erscheinen, wird mit einer Sperrzeit verhängt, aber es besteht kein Grund, Anträge abzugeben, wo man noch nicht sicher ist oder Dinge noch zu regeln hat.
Noch ein wichtiger Hinweis. Am Samstag, den 2.10., findet in Berlin die Großdemo gegen Hartz IV statt. Von Dortmund aus können Sie Busse benutzen, die ab 5.30 Uhr vom Dortmunder Hauptbahnhof aus dorthin fahren. Karten für 10 Euro für Arbeitslose und für 25 Euro können im Vorfeld gekauft werden. Entweder auf der Montagsdemo oder nähere Infos finden Sie bei Sturmi Siebers, Telefon 0231 4273 609, E-Mail sturmisiebers@web.de. Das nächste Plenum des Sozialforums findet am 14. Oktober statt. Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie uns unter 0231 72 82 604. Dies war eine Sendung des Sozialforums Dortmund. Mitarbeiter der Sendung waren Wiebke Clausen, Anne Eberle, Helmut Eigen, Irmela Niebuhr, Hannelore Schmidtke. Mein Name ist Peter Albert. Unsere nächste Sendung hören Sie wie gewohnt am 5. Oktober ab 21.04 Uhr. Auf Wiederhören.